Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Bei Herpes denken sicher viele zuerst an unangenehm brennende Bläschen auf der Lippe. Tatsächlich kommt das Virus aber in einer Vielzahl von Gestalten daher. Mehr als 200 bekannte Mitglieder zählt die Familie der Herpesviren. Manche davon verursachen gar keine oder nur leichte Symptome. Andere können ernste Langzeitfolgen haben oder sogar lebensbedrohlich sein. Allen Herpesviren gemein ist, dass sie auch nach Abklingen der Symptome weiter Probleme verursachen können. Die Viren bleiben im Körper und können später im Leben wieder aktiv werden. So kann eine Windpockeninfektion aus der Kindheit im Alter eine Gürtelrose verursachen. Um dem vorzubeugen, wird zum Beispiel Menschen über 60 eine Zoster-Impfung empfohlen. Lippenbläschen, Windpocken und Gürtelrose, Infektionen mit Herpesviren, das ist heute das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Sie können sich wie immer beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern, entweder indem Sie anrufen unter dieser Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Ab ungefähr 10:45 beantworten wir dann hier in der Sendung Ihre Fragen. Davor blicken wir nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr in unserem wochenaktuellen Sendungsteil auf zwei andere medizinische Themen. Wir sprechen mit dem Immunologen Carsten Watzel über den zweiten Booster und die Frage, wer sich wann und mit welchem Impfstoff erneut gegen Corona impfen lassen sollte. Dazu gab es ja auch vor einigen Tagen eine neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Und wir gehen außerdem der Frage nach, warum Fiebersäfte für Kinder in Apotheken derzeit Mangelware sind und welche Alternativen es dafür gibt. Und schließlich, nach den Nachrichten um 11.05 Uhr im dritten Teil der Sendung, schauen wir im Detail auf einen Vertreter der Herpesfamilie, der meist keine Probleme verursacht, aber in der Schwangerschaft schwere gesundheitliche Folgen haben kann, das Zytomegalie-Virus. Soweit der Überblick zur heutigen Sendung. Als Experte für unser Schwerpunktthema Herpesinfektionen bei mir im Studio ist Professor Hartmut Hengel. Er ist Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum in Freiburg und leitet das Konsiliarlabor für Herpes simplex und Varicella-Zoster-Viren. Was dahinter steckt, da kommen wir gleich im Laufe der Sendung noch darauf zu sprechen. Guten Morgen, Herr Hengel. Schön, dass Sie die Zeit nehmen.
Guten Morgen, Herr Pyritz.
Herr Hengel, Herpesviren sind eine große Familie mit mehr als 200 bekannten Mitgliedern, das habe ich eben schon kurz erwähnt. Lassen Sie uns zu Beginn da mal einen Überblick schaffen. Was verbindet diese Viren? Was ist typisch für Herpesviren?
Ja, als Virologe kann ich natürlich virologische Kriterien anbieten, um die Herpesviren zu beschreiben. Das beginnt mit der Morphologie, also wie sind die Viren aufgebaut? Sie haben eine Hülle, sie haben einen spezifischen Aufbau. Neben dem Kapsid, was alle Viren haben, haben sie auch noch ein sogenanntes Tegument, also einen Raum zwischen der Hülle und dem Kapsid. Das ist etwas, was Herpesviren im Elektronenmikroskop auszeichnet. Mhm. Aber sie haben auch Gemeinsamkeiten bezüglich ihrer Genetik. Sie haben große doppelsträngige Genome, die man auch mit vielen Gemeinsamkeiten näher beschreiben kann. Und sie haben einen spezifischen Lifestyle, der sich durch drei Infektionsphasen kennzeichnen lässt. Wir haben eine Primärinfektion, dann setzt die Immunantwort ein, drängt das Virus in einen Zustand, den wir Latenz nennen, wo das Virus dann scheinbar verschwunden ist. Und aus diesem Zustand kann es aber wieder hervorkommen, reaktivieren und dann sehen wir wieder Virusvermehrung und gegebenenfalls auch Krankheitssymptome.
Wie viele dieser großen Virusfamilie, Herpesvirusfamilie, sind denn für den Menschen gesundheitlich relevant?
Ja, je nach Zählweise gibt es beim Menschen 8 oder 9 Herpesviren. Wenn man die klassische Nomenklatur nimmt, dann zählt man vom humanen Herpesvirus 1 bis 8. Aber das humane Herpesvirus 6 kann man nochmal unterteilen und manche Virologen sagen, das sind eigentlich 2. Also von daher haben wir 8 oder 9 Herpesviren, die den Menschen betreffen.
Sie haben eben schon gesagt, diese Viren, die Herpesviren, können im Körper sozusagen in einen Ruhezustand gehen und dann durch bestimmte Ereignisse später im Leben wieder aktiviert werden. Wenn man das mal allgemein betrachtet, was für Ereignisse können das sein?
Ja, also die Latenz, das ist der Zustand, wo sich das Herpesvirus in eine spezifische Zelle zurückgezogen hat, dort eine ganz minimale Genexpression hat, also sich weitgehend verbirgt, auch für das Immunsystem, sondern nicht mehr entdeckbar ist. Und aus diesem Zustand heraus, das ist aktiver Zustand, also kein passiver. Das Virus manipuliert trotz dieser ganz geringen Genexpression die Zelle. Aus diesem Zustand heraus kann das Virus sich dann wieder produktiv vermehren und wird dann weitergegeben. Das kann mit Krankheitssymptomen verbunden sein, wie bei der Gürtelrose. Das kann aber auch ganz unbemerkt geschehen. Das heißt, man kann infektiös sein, das Virus weitergeben, ohne dass man irgendwelche Symptome hat. Und das ist natürlich so ein klein bisschen tückisch in manchen Situationen, aber erklärt, weshalb dann plötzlich eine Herpesvirusinfektion auftauchen kann, zum Beispiel in der Familie, ohne dass vorher einer krank war.
Wie werden Herpesviren übertragen?
Da gibt es unterschiedliche Modalitäten, muss man sagen. Typischerweise durch ganz nahe Kontakte zwischen Menschen. Also zum Beispiel das Herpes-Simplex-Virus, über das wir ja vielleicht heute noch mal genauer sprechen. Das wird durch Küssen übertragen, weil es im Speichel aufzufinden ist. Herpesviren werden auch über andere Körpersekrete übertragen, zum Beispiel Genitalsekrete. Also das Herpes simplex Typ 2, das genitale Herpesvirus insbesondere. Es kann aber auch sein, dass sie durch die Luft fliegen, wie das Varicella-Zoster-Virus als Aerosol, so wie wir das jetzt von Corona ja auch kennengelernt haben. Oder auch die Möglichkeit wie Zytomegalovirus, dass es durch die Muttermilch übertragen wird.
Jetzt haben Sie schon eine Reihe von konkreten Herpesviren genannt, die eben auch ganz unterschiedliche Erkrankungen auslösen können. Wenn wir da mal schrittweise vorgehen, fangen wir mit dem Herpes-Simplex-Virus an. Das dürfte ja wohl auch tatsächlich das bekannteste Herpesvirus sein. Sie haben schon gesagt, das tritt in zwei Typen auf, Typ 1 und Typ 2. Welche Erkrankungen können die auslösen?
Ja, der Typ 1, der löst typischerweise, wie wir Mediziner sagen, orofaziale Manifestationen aus.
Also im Gesicht.
Im Gesicht, genau, im Mundbereich. Kann aber auch in der Nase sein, kann im Auge sein. Im Auge natürlich ganz besonders unangenehm, aber typischerweise im Gesicht. Wenn der Typ 2 in der Genitalregion sich manifestiert, aber die Aufteilung ist nicht ganz strikt. Tatsächlich gibt es natürlich auch HSV-2-Infektionen im Gesichtsbereich und es gibt auch HSV-1-Infektionen, die genital sind. Also von daher, man kann sich nicht ganz immer auf diese Unterteilung verlassen, so wie sie im Lehrbuch steht. Es gibt auch inverse Verteilungen.
Wie lassen sich solche Infektionen behandeln?
Die Infektionen lassen sich, also Herpes simplex 1 und 2 ist, glaube ich, jetzt gemeint,
genau.
Die lassen sich ja durch spezifische antivirale Medikamente behandeln. Die können die Virusvermehrung eingrenzen und stoppen. Acyclovir ist das bekannteste. Es gibt aber auch noch Acyclovir-Derivate und auch noch weitere Medikamente, die gegen Herpesviren wirksam sind. Die wirken in dem Sinne, dass sie die Virusvermehrung, die akute Virusvermehrung reduzieren und dann auch zu einem Rückgang der Symptome führen. Aber sie können nicht verhindern, dass das Virus natürlich in der Latenz weiter im Organismus sich aufhält. Und sie können auch von daher nicht das Virus, wie wir sagen, eradizieren, also entfernen. Das heißt, Rückfälle im Sinne von Reaktivierung sind natürlich immer möglich.
Aber bei vielen Herpes-Simplex-Erkrankungen, beispielsweise den klassischen Lippenbläschen, das vergeht auch wieder von allein. Da muss nicht unbedingt eine Therapie gemacht werden.
Bei immunkompetenten Personen, genau, verschwindet das wieder. Also die meisten Herpesinfektionen sind nicht behandlungspflichtig. Sie werden dann behandlungspflichtig, wenn besondere Bedingungen herrschen, zum Beispiel ein abgeschwächtes, ein beeinträchtigtes Immunsystem oder besondere Manifestationen, wie zum Beispiel die Herpesinfektion im Auge. Wenn das die Hornhaut betrifft, dann muss man therapieren.
In schweren Fällen kann auch ein Leberversagen eintreten bei einer Herpes-Simplex-Infektion. Unter welchen Umständen kann es dazu kommen?
Genau, es gibt Komplikationen der Herpes-Simplex-Infektion. Sie hatten jetzt das Leberversagen genannt. Das ist ganz besonders selten, aber dann ganz besonders schwerwiegend und schnell und fulminant. Mit, muss man sagen, relativ schlechter Prognose. Es gibt noch andere Komplikationen, zum Beispiel die Enzephalitis durch das Herpesvirus. Da ist es ganz besonders wichtig, dass man frühzeitig therapiert mit Acyclovir. Aber das wissen die entsprechenden Ärzte, insbesondere natürlich die Neurologen.
Schauen wir auf das nächste Herpesvirus, was Sie auch schon erwähnt haben, Varicella-Zoster. Das ist gleich für zwei Erkrankungen verantwortlich, Windpocken und Gürtelrose. Fangen wir mal mit den Windpocken an, meist eben eine Kinderkrankheit. Wie äußert die sich?
Ja, die Windpocken, so wie wir sie klassischerweise kennen, sind eine zunächst ja eher harmlose Erkrankung an der Haut. Eltern mit Kindern, die Windpocken haben, wir kennen das. Die Eltern leiden ein bisschen mit, weil die Kinder natürlich dann im Bett liegen und ein juckendes Exanthem haben und etwas Fieber. Die Windpocken sind bei uns in Deutschland viel seltener geworden, weil wir eine Impfung gegen die Windpocken haben, sodass die Windpocken heute nicht mehr die große, häufige Rolle spielen wie früher. Früher hat jedes Kind die Windpocken bekommen. Heute sehen wir die Windpocken nur noch bei ungeimpften Kindern oder gelegentlich als milde Durchbruchsinfektion. Von daher hat sich das Krankheitspanorama der Windpocken etwas verändert. Die Windpocken allerdings bei Erwachsenen, und ich denke, auch das ist etwas, was man erwähnen muss, die sind keine harmlose Kinderkrankheit, sondern die Windpocken bei Erwachsenen können lebensbedrohlich sein. Und von daher ist es durchaus wichtig, denke ich, zu wissen, ob man selber eine Immunität gegen das Windpockenvirus hat, wenn man erwachsen ist. Und Erwachsene, die keine Antikörper gegen das Virus haben, die sollten sich impfen lassen.
Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es bei einem Windpockenausbruch im Erwachsenenalter?
Also bei schweren Windpockeninfektionen gibt es auch die Möglichkeit der Behandlung mit Acyclovir, so wie wir das bei der Herpesinfektion gerade schon hatten. Man muss allerdings etwas höher dosieren, da das Medikament gegen das Varicella-Zoster-Virus nicht vergleichbarerweise wirksam ist. Mhm. Aber es ist behandelbar.
Jetzt habe ich eben schon gesagt, das Varicella-Zoster-Virus kann eben nicht nur Windpocken auslösen, sondern auch Gürtelrose. Wann löst es die Gürtelrose aus?
Ja, die Gürtelrose ist eigentlich die Erkrankung, die die größte Krankheitslast in Deutschland verursacht. Und die Gürtelrose hat auch die unangenehme Eigenschaft, dass sie bei manchen Patienten zu Komplikationen führt, zu einem chronischen Schmerzsyndrom, dem postzysterische Neuralgie, die besonders unangenehm ist. Und von daher ist die Prävention und die Behandlung des Zosters tatsächlich sehr wichtig. Worauf ich besonders hinweisen möchte, ist eben die Möglichkeit, gegen die Gürtelrose zu impfen. Und entsprechend gibt es Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, dass Personen ab 60 diese Impfung erhalten können. Und ich denke, das ist eine wichtige Präventionsmöglichkeit, denn diese Impfung ist ganz besonders wirksam.
Auf Therapie und Impfung gehen wir gleich noch im Detail ein. Erst hören wir einen kurzen Erfahrungsbericht eines 74-jährigen Mannes, der erst vor kurzem eine Gürtelrose, eine entsprechende Infektion durchgemacht hat. Diesen Erfahrungsbericht hat meine Kollegin Anneke Meyer aufgezeichnet.
An dem Wochenende 5. 6. März morgens habe ich gesehen, dass an meinem rechten Arm ganz komische rote Pusteln sich gebildet hatten. Und also mich hat das auch ein bisschen erschreckt, weil es den ganzen rechten Arm betraf und auch die Schulter, die rechte. Ich bin dann am Montag zu meinem Hausarzt gegangen und der sagte sofort, das ist Zoster. Er hat mir dann Schmerztabletten verschrieben. Und mir war das gar nicht klar, warum jetzt Schmerzmittel, weil das hat noch gar nicht wehgetan. Aber es hat sich dann im Laufe der nächsten beiden Tage wirklich als sehr, sehr schmerzhaft entwickelt, so dass ich also gar nicht mehr schlafen konnte. Das war wirklich grausam. Der Schmerz war so heftig, dass ich gedacht habe, also ich sag mal, in den ersten 14 Tagen, 3 Wochen, diese Medikamente, die er mir gegeben hat, die wirken ja überhaupt nicht, sodass ich also schon völlig verzweifelt war. Und ich habe natürlich vielen Leuten davon erzählt, dass ich diesen Zoster habe. Und dann prasselte es nur sozusagen, was ich machen sollte, also ob ich das nicht besprechen lassen will und ob ich nicht zur Heilpraktikerin gehen will. Und ich war jetzt wirklich hin und her, sodass ich nach gut, ja, 3 Wochen so ungefähr, dann mich doch für eine Heilpraktikerin-Behandlung entschied. Und die hat sich das angeguckt und gesagt, okay, wir können es mal mit einer Blutegel-Behandlung versuchen. Unglücklicherweise hat auch diese Behandlung nichts gebracht, sodass ich jetzt für mich überlegen musste, was kann ich jetzt noch machen? Und deshalb bin ich zu einer Schmerzambulanz. Und diese Schmerzambulanz hat mir dann nochmal eine neue Medikamentation mit einem anderen Medikament verschrieben. 4 Monate habe ich damit zu tun gehabt. Ich weiß nicht, ob die Tabletten wirklich geholfen haben oder ob letztlich dieser Schmerz dann auch ohne Tabletten weggegangen wäre. Also ich habe jetzt für mich das Gefühl, dass ich wieder gesundet bin. Und das ist ein großes Glück. Aber ich traf mich natürlich mit dem Gedanken, ob ich mich doch impfen lassen soll. Ich habe gelesen, dass sowas erneut auftreten kann. Und das möchte ich für mich auf jeden Fall verhindern. Solche Schmerzen brauche ich nicht.
Anneke Meyer hat diesen Erfahrungsbericht aufgezeichnet. Herr Professor Hengel, da waren jetzt viele Punkte drin. Lass uns mal in Ruhe durchgehen. Fangen wir mit den Symptomen an. Typische Schilderung?
Ja, die Symptome, die der Patient geschildert hat, sind sicher sehr typisch. Der Zoster wird eigentlich leicht erkennbar dann, wenn er an typischen Stellen auftritt, wie zum Beispiel dem Arm oder auch dem Brustkorb. Komplizierter wird es auch für die Medizinerinnen und Mediziner, wenn es eher untypisch an untypischen Stellen ist, zum Beispiel im Kopf-Hals-Bereich. Und da ist er oft besonders gefährlich, der Zoster, wenn er zum Beispiel das Auge betrifft und dann von den Hirnnerven an das Trigeminus ausgeht. Oder wenn er den Genitalbereich betrifft, dann wird er mit dem genitalen Herpesvirus verwechselt. Und von daher wäre meine erste Botschaft an Patienten und natürlich auch an Kolleginnen und Kollegen, in diesen Situationen dann wirklich eine Diagnostik durchzuführen, die wirklich den Zoster nicht nur als prima vista Diagnose klärt, sondern wirklich durch eine objektive Labordiagnostik.
Wenn er dann eindeutig diagnostiziert wurde, welche Behandlungsmöglichkeiten sind typisch? Welche kommen da am häufigsten zum Einsatz? Ja.
Also der Zoster gerade bei älteren Personen, bei Kopf-Hals-Lokalisation, bei sehr ausgedehnter Lokalisation muss behandelt werden durch antivirale Medikamente, so wie bei dem geschilderten Fall, den wir gerade gehört haben, auch. Allerdings ist es oft so, dass man tatsächlich mit einem zögerlichen Einsetzen der Wirksamkeit rechnen muss, weil es einfach Zeit braucht, um das Virus dann zu begrenzen und zu stoppen. Und der Entzündungsprozess, der den Schmerz auslöst, der ist natürlich trotzdem im Gange. Deswegen darf man da nicht mit einer sehr raschen Linderung der Symptomatik rechnen.
Mhm. Im Beitrag ist ja auch von Schmerztherapie gegen diese Nervenschmerzen die Rede. Auch etwas, das dann häufig zum Einsatz kommt?
Genau, da muss man zwischen dem Akutschmerz, den wir ganz zu Beginn des Zosters haben, unterscheiden mit diesem vorher schon erwähnten postzysterischen Neuralgiesyndrom, das sich sehr lange hinziehen kann, in Einzelfällen sogar lebenslang und dann natürlich zu einer großen Belastung und Verlust von Lebensqualität führt. Die Prognose dieser postzysterischen Neuralgie ist so, dass viele Menschen nach Wochen, nach Monaten, manchmal sogar nach Jahren noch die Schmerzen wieder verlieren. Mhm. Man muss also von daher wirklich Geduld haben und dem Patienten sagen, halte durch, es kann besser werden. Und es gibt keine eindeutige Medikamentenkonstellation, die da immer hilft, sondern man muss verschiedene Medikamente ausprobieren. Und das ist sicher das Metier von Schmerzambulanzen.
Dann, weil es gerade auch in diesem Erfahrungsbericht erwähnt wurde, da kam ja ein alternatives Heilverfahren mit Blutegeln zur Sprache. Wie schätzen Sie das ein? Gibt es da irgendwelche Hinweise, dass das tatsächlich wirksam ist?
Es gibt keine Studien, die zeigen, dass solche alternativen Verfahren hier wirklich etwas bringen. Und gerade Blutegel, da möchte ich doch deutlich sagen, das ist Unsinn.
Mhm. Kommen wir zum Thema Impfung. Sie haben vor diesem Erfahrungsbericht schon kurz dazu etwas gesagt. Vielleicht nochmal die Frage, wann, in welchem Alter sollte man sich impfen lassen und kann man sich auch noch impfen lassen, wenn man schon eine Gürtelrose hinter sich hat?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Das Erste ist, und das ist sicher die gute Botschaft, dass wir wirklich inzwischen eine sehr gut wirksame Impfung gegen die Gürtelrose haben. Und dass dieser Impfstoff eine auch relativ langfristige Schutzwirkung hat. Allerdings muss man wissen, dass auch diese Impfung, wenn sie gegeben wird, aufgrund des Wirkverstärkers, der dort enthalten ist, durchaus Nebenwirkungen macht, Impfreaktionen. Also man kann durchaus Fieber bekommen, die einen ein oder zwei Tage ins Bett legen. Man darf deswegen die zweite Impfung, die erforderlich ist, nicht versäumen. Man muss also auch den gesamten Impfzyklus durchhalten. Aber dann hat man eine langwierige Schutzwirkung. Wenn eine Gürtelrose bereits abgelaufen ist, dann ist das Immunsystem ja geboostert worden. Und von daher ist aus meiner Sicht es nicht richtig, dann unmittelbar mit einer Impfung anzuschließen, sondern man sollte dann einige Jahre warten und erst dann über eine Impfung nachdenken.
Über die Gürtelrose werden wir im Laufe der Sendung sicher noch ausführlicher sprechen. Wir haben am Anfang der Sendung schon erwähnt, dass Herpesviren eben ganz unterschiedliche Erkrankungen auslösen können, unter anderem eben auch Krebserkrankungen. Wir haben jetzt noch ungefähr 2,5 Minuten bis zu den Nachrichten. Schauen wir vielleicht nur der Vollständigkeit halber auch darauf, in welchen Fällen und welche Herpesviren können tatsächlich zu Tumorerkrankungen beitragen.
Ja, das betrifft insbesondere zwei Herpesviren, über die wir jetzt noch nicht näher gesprochen haben, nämlich das Epstein-Barr-Virus, das ganz in erster Linie, aber auch das humane Herpesvirus 8, das Kaposi-Sarkom-Herpesvirus, das das Kaposi-Sarkom auslösen kann, das wir ja insbesondere von HIV-infizierten Patienten und Patientinnen kennen. Die beiden Viren sind hier zu nennen. Für die anderen Herpesviren wurde das auch schon in der Wissenschaft immer wieder diskutiert, aber ich würde sagen, der Zusammenhang ist nicht wirklich bewiesen. Also EBV, Epstein-Barr-Virus und Kaposi-Sarkom-Herpesvirus. Das können krebsauslösende Infektionen sein.
Was ist da über den Mechanismus dahinter bekannt? Wie kann diese eine Virusinfektion eben tatsächlich zum Tumorwachstum führen?
Tumoren sind ja ganz komplex in ihrer Entstehungsweise. Und das gilt natürlich auch für diese virusbedingten Tumoren. Das Epstein-Barr-Virus zum Beispiel, da weiß man, das hat verschiedene Moleküle, die eben für die Persistenz des Virus und für die Manipulation der B-Lymphozyten besonders wichtig sind. Und so kommt zustande, dass es da auch in Einzelfällen sozusagen zu einem molekularen Unglück kommen kann und dann die entsprechenden Zellen maligne transformiert werden und einen Tumor bilden.
Vielleicht noch ganz kurz die Frage, EBV kann auch das Pfeiffersche Drüsenfieber auslösen.
Ja.
Was steckt dahinter? Wie oft tritt das auf?
Das Pfeiffersche Drüsenfieber ist eine besondere Erscheinungsform, eine akute Erscheinungsform der EBV-Infektion, die vor allem bei kleinen Kindern asymptomatisch verläuft. Aber wenn eben doch Symptome entstehen, dann nennen wir das Pfeiffersche Drüsenfieber.
Die Sprechstunde im Deutschlandfunk heute mit dem Schwerpunktthema Lippenbläschen, Windpocken und Gürtelrose, Infektionen mit Herpesviren. Bei mir im Studio ist Professor Hartmut Hengel. Er ist Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum in Freiburg und er leitet das Konsiliarlabor für Herpes simplex und Varicella-Zoster-Viren. Sie können gerne zum Thema anrufen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wir haben eine erste Anruferin in der Leitung, Frau Holland aus der Nähe von Kassel. Guten Morgen, Frau Holland.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Cornelia Holland und ich habe eigentlich folgende Frage.
Ja, gerne.
Und zwar, ich hatte in der Vergangenheit ziemlich oft mit Lippenherpesbläschen zu tun und die auch sehr groß waren und auch sehr schmerzhaft. Nun hat sich das bei mir aber verlagert. Ich habe jetzt keine Lippenherpesbläschen mehr, sondern ich habe jetzt wirklich sehr, sehr große Probleme mit Aften im Mund. Und zwar sind das sehr große Aften, das sind diese Major-Aften. Und kaum, dass da so ein Zyklus vorbei ist, fängt schon wieder der nächste an. Also ich habe jetzt schon mit verschiedenen Hausmittelchen probiert, habe mir auch entsprechende Medikamente freiverkäufliche besorgt. Jetzt ist meine Frage, sind diese Aften im Zusammenhang mit den Herpesbläschen zu sehen?
Frau Holland, vielen Dank für die Frage. Gebe ich weiter an unseren Studioexperten, Herrn Professor Hengel.
Ja, Frau Holland, das ist eine wichtige Frage, weil sie ja viele Menschen betrifft. Sowohl Herpes ist häufig, als auch Aften sind natürlich sehr häufig. Und tatsächlich kann man natürlich auch beides haben. Die Aften an sich, die man auf der Mundschleimhaut vorfindet, sind typischerweise nicht durch Herpes simplex Virus verursacht, sondern sind habituelle Aften, deren genaue Ursache man eigentlich gar nicht gut kennt, die aber schmerzhaft sind, aber ja auch wieder verschwinden. Wie das jetzt bei Ihnen ganz genau ist, weiß ich natürlich aus der Ferne nicht zu sagen. Es ist vielleicht schon denkbar, dass Sie auch Herpes natürlich im Mundraum haben. Und dann bildet sich da in der Regel eher ein geschwüriges Geschehen, geschwürige Veränderung der Mundschleimhaut. Aber die typischen Aften, die man findet, die schmerzhaft sind, die weiß sind, die sind nicht durch das Virus bedingt. Das ist vielleicht für viele Hörer und Hörerinnen wichtig zu wissen.
Frau Holland, vielen Dank für Ihre Frage. Uns haben viele Fragen per Mail erreicht, und zwar zum Thema Gürtelrose. Ich lese mal eine vor von einem Hörer. Er schreibt, im Jahr 1999 im Alter von 50 Jahren habe ich eine Gürtelrose-Infektion durchgemacht. Glücklicherweise verlief sie glimpflich. Mein mich damals behandelnder Hautarzt beglückwünschte mich und auch dazu, dass ich jetzt 40 Jahre Ruhe vor einer erneuten Infektion hätte. Kann ich tatsächlich noch 17 Jahre auf die Impfung warten? Gibt es eventuell einen immunologischen Blutwert, der diese mögliche Schutzfunktion abbildet? Stecken mehrere Fragen drin. Vielleicht erstmal, wie lange ist man sozusagen nach einer Gürtelrose-Infektion vor der nächsten erstmal sicher?
Ja, in der Tat mehrere Fragen auf einmal. Typischerweise ist es so, dass eine Gürtelrose, die man durchgemacht hat, überstanden hat, eine Schutzwirkung hat für viele Jahre. Das hängt natürlich auch davon ab, welche Qualität das Immunsystem hat. Wenn man ein beeinträchtigtes Immunsystem hat, dann gilt das natürlich nicht. Dann hat man ein höheres Risiko, dass eine Gürtelrose nochmal zurückkommt und man eine zweite oder dritte Gürtelrose erleidet. Von daher würde ich sagen, wenn man eine Gürtelrose durchgemacht hat, hat man mit einer Schutzwirkung zu rechnen und man kann einige Jahre auf eine Gürtelrose-Impfung verzichten. Mhm. Aber generell würde ich doch empfehlen, es gibt keine präzisen Empfehlungen jetzt zum Beispiel der Ständigen Impfkommission dazu. Also das ist nur jetzt meine persönliche Empfehlung. Meine persönliche Empfehlung würde sein, einige Jahre nach einer überstandenen Gürtelrose die Impfung in Betracht zu ziehen und durchzuführen.
Eine weitere Frage, die uns erreicht hat: Ich bin unter 60, sollte ich auch die Impfung gegen Gürtelrose in Anspruch nehmen?
Ja, die Empfehlung, die für Deutschland gilt, ist ab dem 60. Lebensjahr, außer man hat ein besonderes Risiko für eine schwer verlaufende Gürtelrose, dann kann man auch früher impfen, schon ab 18. Aber der typische Gesunde, der sollte ab 60 geimpft werden. Jedenfalls sind das die Empfehlung der STIKO und auch die Bezahlmodalitäten der gesetzlichen Krankenversicherung. Das heißt, wenn man früher geimpft werden wollte, dann müsste man das auch selber bezahlen. Also von daher die Empfehlung für den Normalbürger, die Normalbürgerin, Impfung ab 60.
Per Mail auch der Erfahrungsbericht einer Gürtelrose-Infektion als Kind. Dann die Frage, unter welchen Umständen kommt es eben auch in jüngerem Alter schon zu einer Gürtelrose? Und kann das dann im erwachsenen, späteren Alter auch wieder auftreten?
Die Gürtelrose kann in jedem Lebensalter auftauchen, aber ab dem 50. Lebensjahr, ab dem 60. Lebensjahr ist einfach das Risiko deutlich erhöht. Aber natürlich schließt das nicht aus, dass auch Kinder, sogar auch schon Säuglinge, durchaus mal eine Gürtelrose haben können. Für diese Kinder gibt es allerdings keine Empfehlung, eine Impfung durchzuführen, was die Gürtelrose anbelangt. Mhm. Die Prognose bei den Gürtelrosen im Kindes- und Jugendlichenalter ist gut.
Noch eine Frage zur Gürtelrose. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Gürtelrose und einer Covid-Infektion?
Da gibt es aus meiner Sicht keinen wissenschaftlich bewiesenen Zusammenhang. Beides sind ja im Moment jedenfalls, wo wir hohe Inzidenzwerte bei der Corona-Infektion haben, häufige Ereignisse. Wir haben in Deutschland 350.000 Gürtelrose-Fälle pro Jahr. Wir haben natürlich viele Corona-Infektionen. Und wenn man beide relativ häufige Ereignisse natürlich zusammennimmt, dann ist es nicht erstaunlich, dass viele Menschen auch von beiden auch zeitlich in Verbindung stehend betroffen sind. Und von daher denke ich, diese Dinge sind durch Koinzidenz zu erklären und nicht durch Kausalität.
Und bleiben wir noch kurz beim Thema Corona-Pandemie und Herpesviren. Es gibt auch die Hypothese, dass eine Corona-Infektion Herpesviren aktivieren könnte, die dann zu Long-Covid-Symptomen führen könnten. Wie ist der Stand der Forschung da?
Ja, reaktivierte Herpesinfektionen sind durchaus häufig und in vielen Fällen ohne dass wir sie bemerken. Das ist mir auch nochmal wichtig, das generell zu sagen. Das gilt für die eigentlich fast alle Herpesvirusinfektionen, außer die Gürtelrose. Die bemerken wir dann eben doch, weil sie zu Schmerzen führt. Also ich denke, der Zusammenhang, den Sie gerade genannt haben, der ist tatsächlich überschätzt.
Und an dieser Stelle schauen wir zunächst, wie am Anfang der Sendung schon angekündigt, auf das Zytomegalie-Virus. Das ist zwar sehr weit verbreitet, in Deutschland trägt etwa die Hälfte der Bevölkerung das Virus in sich. Von der damit verbundenen Infektionskrankheit gehört haben aber nur sehr wenige. Das ist erstmal nicht weiter verwunderlich, denn oft bemerkt man so eine Infektion kaum. Die CMV-Infektion ist für Menschen mit einem gesunden Immunsystem auch nicht gefährlich. In der Schwangerschaft oder bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem kann ein Infekt aber schwere Folgen haben. Über Zytomegalie in der Schwangerschaft habe ich vor der Sendung mit Professor Karl Oliver Kagan gesprochen. Er leitet die pränatale Medizin an der Universitätsfrauenklinik in Tübingen, forscht zu Zytomegalie und betreut viele betroffene Schwangere. Herr Professor Kagan, das Zytomegalie-Virus ist für die meisten harmlos. Warum ist das in der Schwangerschaft anders?
Ja, der Virus ist natürlich im Allgemeinen recht unproblematisch und für die Schwangeren selbst auch recht unproblematisch, es sei denn, sie haben zusätzliche Immundefizite. Aber das Kind in Utero oder im Mutterleib entwickelt sich ja zunächst erst. Und so kann, wenn sich das Kind im Mutterleib, im Uterus infiziert, der Virus schon auch erhebliche Schädigungen anrichten, weil sich das Kind in der Zeit erst entwickelt und dann das Virus durchaus auf sehr vulnerable Strukturen stößt.
Was heißt das konkret? Welche Folgen kann so eine Infektion für das ungeborene Kind und die Organe dieses Kindes haben?
Hier ist ganz wichtig, dass man unterscheidet, wann hat sich das Kind infiziert. Wenn sich das Kind in den ersten 20 Wochen im Mutterleib infiziert, dann, wie gesagt, entwickeln sich die Strukturen ja noch. Und als solches ist das Kind extrem anfällig für eine Infektion. Nicht jede kindliche Infektion macht auch wirklich ein Problem. Sollte sich das Kind in den ersten Lebenswochen in Utero angesteckt haben, dann besteht ein etwa 30-prozentiges Risiko, dass sich beispielsweise das Köpfchen, die Gehirnstrukturen nicht richtig entwickeln, dass der Kopf zu klein bleibt, dass die Hirnwasserräume auseinandergehen, dass es Verkalkungen im Gehirn gibt. Wenn es zu einer Infektion des Kindes im späteren Verlauf, also nach der 20. Schwangerschaftswoche kommt, dann läuft die Infektion des Kindes in aller Regel unproblematisch. Dann kommt das Kind durchaus dann mit der Infektion auf die Welt, aber dieses wird keine ganz ernsthaften Probleme mehr bereiten. Manchmal sieht man noch Hörstörungen, die sich erst vielleicht in den ersten Lebensjahren, in den ersten zwei Lebensjahren zeigen, aber die schweren geistigen Entwicklungsstörungen, die man aus der Infektion in den ersten 20 Schwangerschaftswochen kennt, kann man dann nicht mehr beobachten.
Mhm. Das ungeborene Kind infiziert sich über die Mutter, aber wie stecken sich die Mütter an? Was sind da Risikofaktoren oder Situationen, in denen das besonders häufig passiert?
Ja, das ist eine ganz klassische Konstellation, auf die man die Schwangeren auch immer wieder hinweisen muss. Und zwar die ganz klassische Risikopatientin ist die Patientin, die ein kleines Kind zu Hause hat, welches in Kleinkindgruppen unterwegs ist. Sei das jetzt in der PKIP-Gruppe oder in der Kita oder in der Krippe. Dort, wo kleine Kinder mit kleinen Kindern direkt in den Kontakt kommen, dort kommt es zu einer Infektion eines Kindes oder ein Kind infiziert das nächste Kind. Und das Kind, das neu infizierte Kind, trägt die Infektion in die Familie hinein. Die Patientin, die schwangere Patientin, die bis dato nicht infiziert war, infiziert sich an dem ersten Kind. Und von dort aus kann dann die Kaskade der fetalen Infektion losgetreten werden.
Das heißt, welche konkreten Maßnahmen könnten Schwangere berücksichtigen, um möglichst eine Infektion zu vermeiden?
Man muss immer berücksichtigen, dass die CMV-Infektion eine Schmierinfektion ist, sprich, also die Infektion geht mit dem Kontakt von Sekret eines Kindes auf das andere über und das Sekret des dann neu infizierten Kindes geht dann beispielsweise im Rahmen von vom Windelwechseln, im Rahmen von dem Trinken aus demselben Glas oder dem Essen vom selben Teller oder das Verwenden desselben Handtuchs dann auf die Mutter über. Wenn die Patientin, die Schwangere, Hygienemaßnahmen berücksichtigt, wie beispielsweise nach dem Windelwechseln die Hände waschen und desinfizieren, nicht aus demselben Glas trinken, nicht vom selben Teller essen, nicht dieselben Handtücher verwenden und auch nicht auf den Mund küssen, dann kann man eigentlich auch eine Infektion, eine CMV-Infektion vermeiden.
Wie wird denn so eine CMV-Infektion in der Schwangerschaft diagnostiziert?
Ja, das ist natürlich genau der springende Punkt. Die Infektion an sich läuft asymptomatisch. Sprich, die Patientin, sowohl das kleine Kind als auch die Schwangere, haben in der Regel in mehr als 80% der Fälle keine Symptome. Insofern kann man die Diagnose nur durch ein Screening stellen, sprich, dass man nach den Antikörpern im mütterlichen Blut schaut und mithilfe der Antikörper kann man dann eine Infektion feststellen.
Wenn jetzt eine CMV-Infektion festgestellt wurde und es geht um die Behandlung, es gibt ja Virostatika, also Medikamente, die immungeschwächte Erwachsene zum Beispiel, also nicht Schwangere, nehmen können. Schwangere und Stillende sollen aber genau diese Medikamente normalerweise nicht bekommen. Woran liegt das?
Nun, da gibt es immer zwei große Probleme. Nummer eins sind Medikamente in der Schwangerschaft immer mit besonderer Vorsicht zu genießen. Wir wissen aus der Historie heraus, dass es Medikamente gibt, die schädigende Wirkung haben und die sollten auf jeden Fall vermieden werden. Und es gibt neue Medikamente, die wohl bei den Erwachsenen sehr gute Wirkung gezeigt haben, bei denen aber die Erfahrung in der Anwendung in der Schwangerschaft noch ausgeblieben ist. Die könnten durchaus sinnvoll sein, aber da fehlt noch die Erfahrung. Insofern wird man sich in der Schwangerschaft immer auf Medikamente beschränken, die lange Jahre schon in der Anwendung sind und bei denen man weiß, dass keine schädigende Wirkung auf die Kinder bekannt ist.
Was bedeutet das konkret für eine CMV-Infektion? Welche Medikamente kommen dann eben in der Schwangerschaft oder auch in der Stillzeit in Frage?
Nun, da gibt es grundsätzlich zwei, also in der Schwangerschaft gibt es zwei Medikamente, die besondere Berücksichtigung finden, wobei man hier auch klar betonen muss, beides Mal handelt es sich hierbei um einen Off-Label-Use. Sprich, das Medikament an sich ist so nicht zugelassen für die Behandlung in der Schwangerschaft. Und hier muss natürlich immer eine besondere Aufklärungspflicht gewahrt bleiben. Nichtsdestotrotz gibt es keine wirklichen Medikamente, die eine Zulassung für die Behandlung in der Schwangerschaft haben. Insofern muss man sich hier auf diese gleich folgenden zwei Medikamente beschränken. Das eine heißt Valacyclovir, das ist ein antivirales Medikament. Und das andere ist ein Immunglobulin, das ist ein Antikörpergemisch, welches man über eine Infusion der Patientin geben kann.
Diese Antikörperinfusion, die war und ist ja auch immer noch umstritten, wie wirksam und nützlich die tatsächlich ist. Können Sie den Forschungsstand da einmal kurz darstellen, skizzieren?
Also es gibt mehrere Studien, die zeigten keinen Effekt durch die Gabe von den Immunglobulinen. Da ist aber immer die Methodik besonders zu berücksichtigen. Und hier zeigen sich doch große Unterschiede innerhalb der Studien, die Immunglobuline genauer betrachtet hatten. Während man bei den Infusionen im späteren Verlauf der Schwangerschaft keinen wirklichen Effekt gesehen hatten, hatten wir in einer größeren Studie bei uns durchaus einen Effekt gesehen, wenn man am Anfang der Schwangerschaft bei einem Antikörpermangel mit den entsprechenden Medikationen behandelt. Wir führen derzeit eine prospektive Studie durch, bei der wir die Untersuchung nochmal wiederholen, um dann auch hoffentlich auf dieselben Ergebnisse zu stoßen, um zukünftig allen Patientinnen die Therapieoption mit Immunglobulinen bei einer Infektion in der Schwangerschaft zu ermöglichen.
Professor Karl-Oliver Kagan von der Universitätsfrauenklinik in Tübingen über Risiken in der Schwangerschaft durch das Zytomegalie-Virus.
Die Sprechstunde im Netz auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde. Auch als Podcast.
Die Sprechstunde im Deutschlandfunk heute mit dem Schwerpunktthema Lippenbläschen, Windpocken und Gürtelrose, Infektionen mit Herpesviren. Ich stelle Ihnen noch einmal unseren Experten im Studio vor, Professor Hartmut Hengel, Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum in Freiburg. Herr Hengel, Sie haben das Interview gerade mitgehört. Wie bewerten Sie die Behandlungsmöglichkeiten bei Zytomegalie, insbesondere diese Infusion mit Antikörpern?
Ja, das bezieht sich auf die Situation in der Schwangerschaft, wenn es darum geht, die Übertragung des Virus auf den Feten, auf das werdende Kind zu vermeiden. Ich denke, dass die Studien, die auch in Tübingen laufen, da ganz wichtig sind und dass sie uns hoffentlich den Weg zeigen, wie man Antikörpertherapien weiter verbessern und effektiver machen kann. Ich glaube, dass die Studien wichtig sind und dass wir da vielversprechende Ergebnisse haben.
Es gibt auch Probleme in der Schwangerschaft, die durch andere Herpesviren ausgelöst werden können. Herpes simplex zum Beispiel. Was kann da passieren, wenn es tatsächlich nah um den Geburtstermin zu einer Infektion mit Herpes simplex kommt?
Ja, wir reden hier über das Herpes simplex Virus Typ 2, das genitale Herpesvirus. Und wenn dieses Virus am Ende der Schwangerschaft erworben wird, dann ist es für das Kind eine ausgesprochene Gefahr. Diese Situation ist in Deutschland zum Glück relativ selten, aber wenn sie auftritt, dann ist es für das Kind wirklich häufig fatal. Und deswegen, wenn man hier den Verdacht hat, dass Herpes genitalis in der Schwangerschaft eine Rolle spielt oder spielen könnte, dann ist es wichtig, dass man den Arzt darüber, die Ärztin informiert und die Infektion ausschließt. Gegebenenfalls als vorbeugende Maßnahmen kann man einen Kaiserschnitt durchführen und natürlich eine Behandlung mit Acyclovir einleiten.
Das heißt, Behandlungsoptionen mit diesem antiviralen Medikament gibt es schon noch, auch unter der Schwangerschaft.
Richtig.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung, eine Hörerin aus Brandenburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Ihre Frage bitte.
Ja, ein Teil der Frage ist jetzt gerade schon zur Sprache gekommen. Es geht um meine Tochter, 35 Jahre. Bei ihr ist vor circa 6 Jahren mal ein Genitalherpes diagnostiziert worden. Jetzt ruht es aber, es ist also keine Symptomatik wieder aufgetreten und sie erwartet jetzt ihr erstes Kind. Und meine Frage war jetzt, besteht auch unter der Konstellation, dass es eben jetzt nicht akut mehr ist, eine Gefahr, dass das Kind sich unter der Geburt infiziert? Das ist meine erste Frage. Ich habe noch eine zweite, darf ich die auch noch kurz stellen?
Ja, gerne.
Wie ist die Wahrscheinlichkeit einzuschätzen, den Partner bei auch nicht akuten Symptomen zu infizieren?
Vielen Dank. Gebe beide Fragen weiter an Herrn Professor Hengel.
Ja, zur ersten Frage. Es gibt auch bei einem sozusagen kontrollierten, vorbestehenden Herpes simplex Typ 2 bei einer solchen Infektion die Möglichkeit, dass er während der Schwangerschaft reaktiviert wird und auf das Kind übertragen wird. Aber die Prognose ist dann viel günstiger, als wenn man eine erstmalige Infektion während der Schwangerschaft hat. Von daher wäre der Rat an Ihre Tochter, das mit der Ärztin, dem Arzt zu besprechen. Der kann gegebenenfalls dann die Infektion zum Zeitpunkt der Schwangerschaft auch ausschließen. Und von daher denke ich, wird dann alles kontrolliert und gut ablaufen.
Zweite Frage,
ja. Kommt es zur Übertragung des Virus in einer Partnerschaft von Herpes genitalis? Ja, das ist natürlich ein Risiko, denn das Virus wird ja durch Geschlechtsverkehr und durch sexuelle Aktivitäten übertragen und von daher muss man damit rechnen.
Vielen Dank für diese beiden Fragen nach Brandenburg. Eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Frost-Bohlbach, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bei Ihnen geht es um das Thema Gürtelrose.
Ja, ich bin akut befallen seit 4 Wochen mit der Gürtelrose. Habe damit natürlich nicht gerechnet, in der Annahme als Kind die Windpocken gehabt und durchlebt zu haben. Aber wie es bewiesen ist, hat das nichts zu tun. Ich war also bei 2 Ärzten, weil die eine 4 Wochen in Urlaub war. Und die Unterschiede sind, ich habe erstmal eine Virus-Antibehandlung durchgemacht. Im Nachhinein begannen meine Hände morgens so schmerzhaft steif zu werden, dass ich Angst hatte. Beim zweiten Arzt wurde eine Blutuntersuchung gemacht. Der stellte fest, dass es kein Rheuma sein kann. Es muss durch die Gürtelrose entstanden sein. Ich habe also bis zum Nachmittag extreme Bewegungsschwierigkeiten und vor allen Dingen diese Schmerzen. Meine Frage, genügt da ein Medikament, das ich jetzt 20 Tabletten durchnehmen soll, Etoricozib Beta 90 Milligramm. Das sind 20 Tabletten, die soll ich jetzt täglich eine einnehmen. Ist das optimal oder kann ich noch was anderes gegen diese Schmerzen und diese Steifheit vor allen Dingen tun?
Vielen Dank, Frau Frost-Bohlbach, für die Frage. Steckten auch mehrere Sachen drin, zum Beispiel einmal die Differentialdiagnose, rheumaartige Beschwerden, was kann auch durch die Gürtelrose oder wie identifiziert man dann die Gürtelrose eindeutig? Und dann die spezifische Frage nach dem Medikament und wie lange es einzunehmen ist. Herr Professor Hengel.
Ja, aus der Ferne möchte ich natürlich jetzt zur genauen Verabreichung eines Medikaments nicht Stellung beziehen, da ich ja Ihren Fall natürlich auch gar nicht so genau kenne. Was ich sagen möchte ist, wenn sich wirklich ein solches Schmerzsyndrom nach einem Zoster einstellt, dann ist es sicher richtig, rechtzeitig einen Spezialarzt, Spezialärztin für Schmerzmedizin aufzusuchen, damit man dort eine entsprechende analgetische Behandlung, eine schmerzbegrenzende Behandlung einleiten kann und gegebenenfalls auch ausprobieren muss. Es gibt mehrere Medikamente, die wirksam sein können. Das ist eine Spezialaufgabe.
Frau Frost-Bohlbach, vielen Dank für Ihren Erfahrungsbericht bzw. Ihre Fragen. Sie haben eben eine Frage auch aufgeworfen, und zwar die Frage, warum macht eine durchgemachte Windpockeninfektion, warum schützt die eigentlich nicht vor Gürtelrose? Es ist doch der gleiche Erreger. Genau so eine Mail hat uns auch von einer Hörerin erreicht. Herr Professor Hengel, wie ist das zu erklären, dass dasselbe Virus 2 unterschiedliche Erkrankungen auslösen kann?
Ja, das ist eine hochinteressante Frage, wie ich finde, und betrifft eigentlich ja alle Herpesviren. Das heißt, wir haben Immunantworten gegen die Herpesviren, zum Beispiel das Gürtelrose-Virus, das Varizellen-Virus, also ein Erreger, 2 Krankheiten. Wir haben eine Immunantwort und trotzdem kann das Virus zurückkehren. Das liegt daran, dass dieses Virus nicht nur die Fähigkeit hat, zu überdauern in spezifischen Zellen, zum Beispiel den Ganglienzellen, sondern das Virus hat auch ganz viele Moleküle, die die Immunabwehr beeinträchtigen, sie herabsetzen. Wir sprechen von immunevasiven Funktionen. Und durch diese Tricks des Virus, sich gegenüber dem Immunsystem unkenntlich zu machen, kann das Virus zurückkehren und Krankheit auslösen. Mhm.
Jetzt haben wir viel über das Thema Gürtelrose gesprochen. Eine Hörerin hat zwei Fragen zum Thema Herpes simplex, allerdings auch in deinem Zusammenhang mit Gürtelrose. Die erste ist, habe ich ein höheres Risiko an Gürtelrose zu erkranken, wenn ich ab und an Lippenherpes habe? Also bedingen sich sozusagen Infektionen mit unterschiedlichen Herpesviren gegenseitig?
Das sind zwei verschiedene Viren, die nichts miteinander zu tun haben. Und von daher sind das zwei unabhängige Risiken. Und von daher kann man die Frage klar beantworten. Nein, das hat nichts miteinander zu tun.
Die zweite Frage dieser Hörerin. Ich hatte schon 2 Jahre keinen Lippenherpes mehr. Jetzt ist er wieder hervorgebrochen, nachdem ich mir die Lippe am Übergang vom Lippenrot zur Haut verbrannt habe. Beim Kochen mit sehr heißer Tomatensauce kann so etwas ein Auslöser sein, der erneut Lippenherpes hervorruft.
Also der Lippenherpes, das weiß man, der hat viel zu tun mit Stress. Und das kann körperlicher Stress, das kann aber auch psychologischer Stress sein. Nun kann vielleicht so eine Erfahrung mit der verbrannten Lippe tatsächlich natürlich psychischen Stress auch auslösen. Aber eine dauerhafte Veränderung des Krankheitsbildes, das glaube ich tatsächlich nicht. Mhm.
Eine weitere Frage zu Lippenherpes. Ein Hörer schreibt, er leidet schon sein ganzes Leben darunter. Und früher war dieser Lippenherpes eben, oder der Herpes immer an der Lippe. Mittlerweile trete die Herpesinfektion an den Nasenschleimhäuten auf. Woran kann das liegen, sozusagen dieses Wandern der Symptome?
Ja, das ist auch eine ganz interessante Frage, die mir nochmal die Gelegenheit gibt, das Krankheitsbild ein bisschen näher zu erklären. Das Virus, das reaktiviert und dann an der Lippe oder an der Nase oder im Auge in Erscheinung tritt, das sitzt ja tatsächlich in einem Ganglion, dem Trigeminalganglion im Bereich des Nervensystems, des zentralen Nervensystems. Und von dort aus wandert das Virus entlang der Nerven und tritt dann auf den Schleimhäuten in Erscheinung. Und wenn diese Reaktivierung in den Ganglienzellen sich verändert, wenn andere Ganglienzellen sozusagen das Virus beherbergen und dann reaktivieren, dann kann sich die Austrittspforte des Virus in der Peripherie verändern. Also wir können das durch die Verschaltung der Nervenzellen erklären.
Wir haben eben im zweiten Teil der Sendung kurz über die Hypothese gesprochen, Zusammenhang Herpes, Viren und Long-Covid-Symptome. Da haben wir nur eine sehr kurze Antwort hinbekommen. Lass uns an dieser Stelle das nochmal aufgreifen, weil dazu auch Fragen gekommen sind und ein bisschen in die Tiefe gehen. Also diese Hypothese, was spricht dafür, was spricht eher dagegen?
Vielleicht kann man erklären, dass ein Herpesvirus, nämlich das Epstein-Barr-Virus, zu einem Krankheitsbild führt, was manche Ähnlichkeit zu dem hat, was man heute unter Long-Covid versteht. Diese Erschöpfungssyndrome, die man nach der akuten Epstein-Barr-Virus-Infektion beobachten kann, die lange anhalten können, haben eine ähnliche Charakteristik wie Long-Covid. Diese Krankheitsbilder sind sowohl im Falle von EBV wie auch von Long-Covid heute noch nicht sehr gut verstanden und auch medizinisch noch nicht sehr gut gefasst, weil wir keine klaren Biomarker haben, die das Krankheitsgeschehen gut beschreiben würden, die sehr spezifisch sind. Aber es gibt auch einige gemeinsame Hinweise. Das sind gewisse Autoimmunphänomene und Reaktionen und Veränderungen im Cortisolstoffwechsel. Und von daher könnte vielleicht jetzt auch das wissenschaftliche Interesse an dem Long-Covid mit dazu beitragen, dass man diese Erschöpfungssyndrome nach der Epstein-Barr-Virus-Infektion zukünftig besser versteht.
Wenn wir beim Zusammenhang Herpesviren und SARS-CoV-2 bleiben, es gibt ja auch Untersuchungen, die zumindest darauf hinweisen, dass Covid-19-Infektionen bei älteren Menschen das Risiko für die Gürtelrose erhöhen könnten. Wie sehen Sie da die Studienlage und schätzen dieses Risiko ein?
Ich glaube, die Studienlage gibt bisher diesen Zusammenhang nicht wirklich wieder. Aber wie gesagt, beide Ereignisse, sowohl die Corona-Infektion oder auch Corona-Impfung, da wird es ja auch diskutiert, und die Gürtelrose sind natürlich häufig, gerade bei älteren Menschen. Und wenn wir häufige Ereignisse haben, die unabhängig voneinander auftreten, dann treten sie natürlich rein statistisch häufiger in Koinzidenz auf, also durch zufälliges Aufeinandertreffen. Und von daher hat man dann den Eindruck, das sei kausal bedingt, aber es ist tatsächlich nur Koinzidenz.
Wir haben bis jetzt hauptsächlich über Herpes simplex und Varicella zoster gesprochen, Gürtelrose auslösende Herpesviren. Sie haben am Anfang der Sendung 9 humane Herpesviren erwähnt. Da gibt es zum Beispiel noch die Herpesviren 6 und 7. Was ist eigentlich über die bekannt? Welche Beschwerden können die verursachen?
Ja, das ist auch eine interessante Frage. Tatsächlich, Herpesviren 6 und 7 sind auch recht häufig. Das ist aber fast schon das Einzige, was man so wirklich gut und gewiss über die Viren sagen kann. Das Herpesvirus 6 hat ein Krankheitsbild, das wir kennen. Das ist das 3-Tage-Fieber bei Säuglingen. Das wird durch das Herpesvirus 6 ausgelöst, vielleicht auch gelegentlich durch Herpesvirus 7. Aber darüber hinaus ist über diese Viren relativ wenig bekannt, weil sie eben dann keine charakteristischen Erkrankungen mehr auslösen. Im Einzelfall sind sie wohl wichtig bei immungeschwächten Patienten. Dort können sie sozusagen aufgrund der Immunschwäche stark sich vermehren und dann auch zu Problemen führen. Aber ansonsten scheinen die HHV6 und HHV7 Viren relativ friedliche Genossen und den Menschen in Ruhe zu lassen.
Wir haben noch einen weiteren Anrufer in der Leitung. Herr Baumann, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Ja, ich habe zu tun mit Herpes, wahrscheinlich Herpes simplex, mein Leben lang. Früher trat das an der Unterlippe auf und bildete dann da später eine Kruste. Erst die virulente gelbe Flüssigkeit, die da austrat, und dann danach die Kruste, wenn das Immunsystem wieder stärker wurde, trat auf nach Erkältungen. Jetzt plötzlich, seit ungefähr 8 bis 10 Jahren, tritt das an der Lippe überhaupt nicht mehr auf, sondern an der linken Nasenschleimhaut, und zwar innen. Wenn ich das da abkratze, soll man ja nicht machen, dann kann es sein, dass da auch so eine gelbe Kruste ist.
Ja.
Und da vermute ich mal, dass die virulent ist.
Herr Baumann, so, und, ja, Ihre Frage bitte. Wir haben nur noch 1 Minute bis zu den Nachrichten. Bitte,
ja,
schnell
kurz,
Ihre Frage.
Das ist die Frage, was kann man da machen, um den Virus mehr in Schach zu halten? Vernichten kann man ihn natürlich nicht.
Herr Baumann, vielen Dank für die Frage. Ich gebe sie noch schnell weiter an Herrn Professor Hengel. Wie gesagt, wir haben noch ungefähr 40 Sekunden.
Ja, wenn Sie sich doch an Ihren Hautarzt oder die Hautärztin, die kann sicher lokale Möglichkeiten Ihnen sagen, zum Beispiel Salbenbehandlung, die sicher helfen können.
Sie können noch 2 Sätze mehr sagen, also die Zeit haben wir
noch. Okay, dann kann ich noch sagen, das ist ganz ähnlich wie vorher schon geschildert, dass sich die Veränderung des Virusaustritts, dass das sich verändert, weil im Ganglion sozusagen andere Viren, die das latente Virus beherbergen, dass andere Zellen, andere Nervenzellen, die das latente Virus beherbergen, sozusagen in Erscheinung treten, das Virus dann auf die Reise schicken durch die Nerven und es deswegen nicht mehr an der Lippe, sondern an der Nase in Erscheinung tritt.
Das war die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Herpesinfektion. Herzlichen Dank an unseren heutigen Gesprächsexperten im Studio, Professor Hartmut Hengel, Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum in Freiburg. Herzlichen Dank, Herr Hengel, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen, Herr Pyritz, für die Einladung.